Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Georg Ehring am Mikrofon. Herzlich willkommen. Wenn es um eine umweltschonende Lebensweise geht, dann steht die Ernährung ziemlich weit oben. Brot, Kartoffeln, Obst und Gemüse, Fleisch und Milch werden schließlich von der Landwirtschaft produziert und die braucht dafür etwa die Hälfte der Fläche unseres Landes. Die Auswirkungen der Fleisch- und Milcherzeugung auf die Umwelt sind gleich Thema des ersten Beitrags. Anschließend ein Interview mit Marion Hammerl vom Verein Food for Biodiversity über Vielfalt in der Lebensmittellieferkette. Wir befassen uns heute außerdem mit Frühwarnsystemen für Wetterkatastrophen und mit der Frage, ob Bayern Abgaben für die Nutzung von Wasserressourcen erheben sollte, etwa von Mineralwasserproduzenten. Aufhebungsverträge im Arbeitsrecht sind das Thema im Verbrauchertipp. Die Deutschen sind Großverbraucher von Milch und Fleisch. Der Verzehr lag im vergangenen Jahr bei 52 Kilo Fleisch und 46 Kilo Milch. Die Tendenz zeigt deutlich nach unten. Das hat vermutlich unter anderem mit Gesundheitsbewusstsein und mit dem Wissen um Umweltschäden durch intensive Fleisch- und Milchproduktion zu tun. Die Deutsche Umwelthilfe hat in einer Studie die externen Kosten der Herstellung von Fleisch und Milch abzuschätzen versucht, also der Kosten, die sich nicht im Verkaufspreis widerspiegeln, aber trotzdem real vorhanden sind. Anja Nils mit dem Ergebnis.
Die landwirtschaftliche Produktion von Fleisch- und Milchprodukten ist für die Gesellschaft wesentlich teurer, als es die Preise für diese Produkte widerspiegeln. So das Ergebnis einer Studie des Wissenschaftsinstituts CI Delft im Auftrag der True Animal Protein Price Coalition. In der Kalkulation würden die externen Kosten vergessen, sagt Sascha Müller-Krenner von der Deutschen Umwelthilfe, die die Studie heute mit vorgestellt hat.
Zum Beispiel in Form von Umweltschäden. Jetzt wird es durch den Treibhausgasausstoß das Klima belastet, durch Pestizide, Düngemittel wird das Wasser belastet, teilweise auch die Luft. Es gibt Auswirkungen auf die Gesundheit und das nennt man die externen Kosten, weil die natürlich auch bezahlt werden müssen durch die Gesellschaft.
Ungefähr 22 Milliarden Euro Kosten pro Jahr entstünden so allein durch Fleisch- und Milchproduktion, weil diese besonders hohe Umweltauswirkungen habe.
Allein bei der Futtermittelproduktion jetzt für die Rinderzucht, für die Schweinezucht, für die Geflügelzucht entstehen Treibhausgasemissionen, werden Wasser und Luft belastet und der direkte Einsatz jetzt pflanzlicher Lebensmittel ist sehr viel effizienter und braucht weniger Energie, braucht weniger Düngemittel, braucht einen den niedrigeren Einsatz von Pestiziden.
Gemeinsam fordern die Organisationen nun, die externen Kosten direkt in den Fleischpreis zu integrieren. Mindestens jedoch sollten die Mehrwertsteuersätze angepasst werden.
Wir haben ja für Lebensmittel auch aus guten sozialen Gründen einen reduzierten Mehrwertsteuersatz von 7%. Der normale Satz beträgt ja 19%. Und jetzt könnte man natürlich sagen, Lebensmittel wie Fleisch oder Milchprodukte bekommen den normalen Satz, Lebensmittel wie Obst und Gemüse dann einen bis auf null reduzierten Satz. Das wird auch in anderen EU-Mitgliedstaaten gemacht.
Zum Beispiel gäbe es in Dänemark bereits keinen reduzierten Mehrwertsteuersatz mehr für Fleisch- und Milchprodukte. Auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir fordert, die Mehrwertsteuer auf Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte zu streichen. Bereits im vergangenen Jahr hatte er höhere Preise für gutes Fleisch angemahnt und dafür im Wesentlichen drei Gründe genannt.
Gesunde Ernährung, aber auch bezahlbare Ernährung. Dann geht es darum, dass die Bäuerinnen und Bauern Wertschätzung erfahren, aber Wertschätzung allein reicht nicht. Sie brauchen auch Wertschöpfung. Sie müssen ja auch von was leben können. Und dann geht es natürlich eben auch darum, dass wir die Klimaschutzziele erreichen.
Bereits jetzt sind die Preise für Fleisch, aber auch die für Obst und Gemüse stark gestiegen. Hier müsse gegengesteuert werden, sagt Sascha Müller-Krenner von der Deutschen Umwelthilfe.
Gestiegene Löhne, Gehälter, sozialpolitische Maßnahmen, gerade für die, die es jetzt weniger haben. Aber innerhalb dieser Kosten, denke ich, sollte man vor allem gesunde Lebensmittel eben ein bisschen günstiger gestalten. Das ginge durch so eine Umschichtung im Mehrwertsteuersystem.
Das würde dem Staat jährlich bis zu 16 Milliarden Euro einbringen.
Die könnte man dann zum Beispiel nutzen, um das Grundwasser sauber zu machen und damit auch das Trinkwasser. Dadurch würden zum Beispiel die Wassergebühren sinken. Und es gibt auch ganz viele Landwirte, die sagen, wir würden die Stelle gerne großzügiger gestalten, ist eine Kostenfrage. Und hier muss man eben Mittel mobilisieren, eben zum Beispiel durch eine Abgabe auf Fleisch. Die könnte man dann unter anderem stecken in einen Umbau von Stellen, dass zum Beispiel Schweine ein bisschen Platz haben, sich zu bewegen.
Die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher beteuern bereits jetzt, weniger Fleisch zu konsumieren und mehr dafür auszugeben.
Ich esse nur einmal in der Woche Fleisch und dafür ein Kuppel. Also so ein Bio-Rumpsteak, das ist schon...
Wir haben um die Ecke privat einen Fleischer, Biohaltung. Perfekter geht's nicht. Zum Glück sind wir reiche Rentner, wir können uns das leisten.
Eine Mehrheit von fast 60% der Verbraucherinnen und Verbraucher sei dazu bereit, mehr für Fleisch zu zahlen, wenn dafür gesunde, pflanzliche oder biologisch erzeugte Lebensmittel günstiger werden, sagt die jetzt vorgelegte Studie. Dieses System würde der Umwelt nützen, weil es die Treibhausgasemissionen in der gesamten Wertschöpfungskette jährlich um etwa 17 Millionen Tonnen verringern könnte. Und der gesunden Ernährung käme es ebenfalls zugute, so Sascha Müller-Krenner.
Man schreibt den Menschen nicht vor, aber es gibt so ein bisschen einen preislichen Anreiz, sich mehr auf Obst- und Gemüsebasis zu ernähren, was ja letztendlich auch gesünder wäre, was ja auch die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ist.
Soweit Sascha Müller-Krenner von der Deutschen Umwelthilfe zum Schluss des Beitrags von Anja Nils. Um Werbelyrik sind Hersteller und Händler nie verlegen. Sie zeigen Bilder blühender Wiesen, glücklicher Rinder und fröhlich gackernder Hühner im Stall. Dabei sieht die Realität oft ganz anders aus. Nicht von ungefähr gibt es für ausgeräumte Landschaften mit intensivem Ackerbau den Begriff Agrarsteppe. Die Förderung der Biodiversität in der Produktion, auch in der Lieferkette bis zum Geschäft zu dokumentieren und nachzuweisen, diesem Thema widmet sich eine Tagung in Frankfurt am Main. Veranstaltet wird die vom Verein Food for Biodiversity und Marion Hammerl ist dort Vorstandsmitglied. Ich habe sie heute früh gefragt, was ich mir unter Biodiversität in der Produktion von Lebensmitteln praktisch vorzustellen habe.
Also Biodiversität umfasst nicht nur die Artenvielfalt, und das ist schon ganz viel, also alle Insekten, Vögel, Säugetiere etc. Sie umfasst auch die Ökosysteme, und von diesen Ökosystemen beziehen wir ganz viele Ökosystemleistungen, die sogenannten, auch Dienstleistungen. Und die sind ganz, ganz wichtig für die Landwirtschaft. Da geht zum Beispiel um die Bestäubung, da geht zum Beispiel um die Bodenfruchtbarkeit, das Wasser, was bereitgestellt wird über die Ökosysteme, Mikroklima, immer wichtiger in Zeiten des Klimawandels und so weiter. Und das sind Voraussetzungen, die die Landwirtschaft und damit auch die Lebensmittelbranche braucht, um überhaupt Produkte herzustellen.
Nun wollen Sie das im Geschäft dokumentieren, wie die Hersteller auf die Biodiversität achten. Was heißt das zum Beispiel, wenn der Bauer Weizen anbaut?
Was das für den Weizenproduzenten bedeutet, biodiversitätsfreundlicher zu wirtschaften oder verantwortlicher. Das heißt zunächst mal zu schauen, was gibt's auf meinem Betrieb, was gibt's dann noch an biologischer Vielfalt, gibt's da Habitate, habe ich Arten, die dort vorkommen und so weiter, und dann eben Maßnahmen zu ergreifen, um die zu schützen und auch zu fördern. Wir haben ja schon sehr viel zerstört, also es muss auch restauriert werden. Und die zweite wichtige Linie sind eben die landwirtschaftlichen Praktiken, die teilweise negative Wirkungen auf die biologische Vielfalt haben. Da geht es um den Einsatz von Pestiziden, um den Einsatz von Düngemitteln. Beides ist auch ein großes Thema für den Weizenbauern, um darauf zurückzukommen. Er kann In-Crop-Maßnahmen umsetzen zum Schutz der Insekten, also nicht nur den Blühstreifen am Rand, sondern auch im Feld selbst. Das heißt, Lichtreihen machen, also mit Blühstreifen. Und er kann Nützlinge fördern, auch ganz wichtig, um dann eben auf der anderen Seite Pestizide, chemische Pestizide zu reduzieren. Also es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen, die sind auch gut, alle gut dokumentiert, ihre Wirkung auch. Und der Verein, der setzt sich eben dafür ein, dass diese Maßnahmen auch umgesetzt werden. Man weiß sehr viel, aber es ist noch nicht in die Fläche gebracht.
Tun die Bauern das denn nicht aus eigenem Antrieb, sich um die Biodiversität zu kümmern, auch um den Boden fruchtbar zu halten?
Also die Bauern gibt es ja so nicht. Es gibt ganz viele unterschiedliche Varianten. Bei der extensiven Landwirtschaft oder bei der biologischen Landwirtschaft, da legen die Bauern großen Wert und nutzen kaum beziehungsweise bei Bio keine Pestizide und machen auch viel für die Bodenfruchtbarkeit. Bei der intensiven Landwirtschaft, da wird zwar auch der Boden bearbeitet, aber immer noch durch chemische Düngemittel eben wieder fruchtbar gemacht, sagen wir mal so. Da findet nur langsam ein Umdenken statt und muss passieren, denn wir verlieren ganz viel fruchtbaren Boden in Deutschland, in Europa und weltweit. Und da gibt es noch viel zu tun.
Wie erfahre ich das denn, wenn ich im Geschäft einkaufe, ob mein Produkt unter Berücksichtigung von Biodiversitätskriterien hergestellt worden ist oder nicht?
Ja, das ist noch schwierig. Ich habe eben erwähnt, dass es einige oder immer mehr Standards gibt. Einige sind auch Mitglied hier bei Food for Biodiversity, zum Beispiel Naturland oder Rainforest Alliance oder Fairtrade oder 4C, ein Kaffeestandard. Die haben eben besonders effektive Kriterien auch in ihren Standard aufgenommen zum Schutz der biologischen Vielfalt. Und diese Standards arbeiten ja so, dass die Betriebe regelmäßig besuchen, Audits machen und dann zertifizieren, dass die Kriterien erfüllt wurden. Also wenn man da darauf achtet, dass das Produkt zertifiziert ist mit einem Bio-Standard, mit Fairtrade oder Rainforest Alliance oder 4C, dann kann man schon mal davon ausgehen, dass da die biologische Vielfalt besonders verantwortungsvoll bedacht wird. Ansonsten gibt es natürlich auch viel Irreführendes, dass auf der Packung die glücklichen Kühe abgebildet sind, die aber in Wahrheit überhaupt keine Weide sehen. Und keine Weide bedeutet kein extensives Grasland. Und kein extensives Grasland ist wieder ganz schlecht für die Artenvielfalt. Also das ist so ein Zirkel, aus dem man als Verbraucher auch schlecht erkennen kann, was steckt wirklich hinter den Aussagen. Das wird sich in Zukunft ändern. Die EU-Kommission hat eine Directive, ist in Bearbeitung, die sogenannte Green Claims Directive heißt die. Und die wird in Zukunft Unternehmen dazu verpflichten, dass wenn sie eine Aussage machen zum Thema Umwelt und dazu gehört auch Biodiversität, dass sie diese Aussagen auch belegen müssen und transparent kommunizieren müssen, warum diese Aussage getroffen werden konnte.
Soweit Marion Hammerl vom Verein Food for Biodiversity. Wir haben heute früh miteinander gesprochen. Die Menschen in Myanmar und Bangladesch sowie in der Emilia-Romagna haben es jüngst erfahren müssen. Extreme Wetterereignisse häufen sich, je mehr der Mensch das Klima erwärmt. Anpassung tut Not und das heißt auch frühzeitige Warnung vor solchen Katastrophen. Damit beschäftigt sich in diesen Tagen der Kongress der Weltwetterorganisation in Genf und Katrin Hondel ist für uns dabei.
Frühwarnsysteme für alle fordern die Vereinten Nationen. Bis 2027 soll es soweit sein. Dann sollen alle Menschen überall auf der Welt rechtzeitig vor drohenden Stürmen, Überschwemmungen und anderen wetter- und klimabedingten Katastrophen gewarnt werden. Denn die gute Nachricht der Weltwetterorganisation WMO zuerst: Obwohl in den vergangenen 50 Jahren die Zahl der Katastrophen steil nach oben ging, ist die Zahl der Todesopfer erheblich gesunken. Dank besserer Frühwarnsysteme. Gerhard Adrian, WMO-Präsident und Präsident des Deutschen Wetterdienstes.
Gerade jetzt hier in unserer Region zum Beispiel die Hochwasser in Italien. Wenn man das 3 Tage vorher weiß, kann man sich in Sicherheit bringen. Oder aber denken Sie an die Wirbelstürme, die ja doch eine Auswirkung haben über einen Bereich von 2000 Kilometer Durchmesser. Wenn man das einige Tage vorher weiß, dann kann man sich entsprechend vorbereiten, so die Infrastruktur dazu in der Lage ist natürlich.
Als Beispiel nennt die WMO auch den Zyklon Mokka, der vor einer Woche in Myanmar und Bangladesch wütete. Der habe zwar enorme Verwüstungen verursacht und nach offiziellen Angaben mindestens 145 Menschen getötet, Aber, so betonte WMO-Generalsekretär Peter Ritalas in Genf, bei vergleichbaren früheren Unwettern seien in der Region Zehntausende und sogar Hunderttausende ums Leben gekommen. Mokka zeigte allerdings auch, es sind die Schwächsten und Ärmsten, die am meisten gefährdet sind. Durch Extremwetter, Klimawandel und Überschwemmungen verloren seit 1970 mehr als 2 Millionen Menschen ihr Leben. 90% von ihnen in Entwicklungsländern. Überall auf der Welt aber sei das rettende Frühwarninstrument Nummer 1 das Mobiltelefon, sagt Vanessa Gray, die als Expertin für Notfallkommunikation der Internationalen Fernmeldeunion ITU beim Genfer Kongress dabei ist. Sobald wir wissen, dass es in einer bestimmten Region zu einer Katastrophe kommen wird, müssen wir die Leute über mobile Frühwarndienste alarmieren. Warnungen übers Handy sind besonders wichtig, weil wir wissen, dass 90% der Weltbevölkerung in Gebieten mit Mobilnetz leben und 3/4 aller Menschen besitzen ein Handy. Es ist ein unglaublich machtvolles Instrument, um gefährdete Menschen zu erreichen.
Powerful tool to reach people at risk.
Damit aber in spätestens 5 Jahren tatsächlich alle Länder der Welt die nötige Infrastruktur, Wetterdienste und Mobilfunknetze aufbauen können, braucht es Investitionen. 3,1 Milliarden US-Dollar benötigen die WMO und ihre Partnerorganisationen für den Weg zum großen Ziel Frühwarnsysteme für alle.
Ein Beitrag von Katrin Hondel. Verglichen mit den vergangenen Jahren ist 2023 eher eine Ausnahme. Es regnet häufig und ausgiebig. Doch langfristig sinken die Grundwasserspiegel und das betrifft auch den Freistaat Bayern. Der erlaubt bisher noch die kostenlose Nutzung seiner Wasserressourcen. Anders als die meisten anderen Bundesländer erhebt er keine Gebühr dafür. Michael Watzke ist der Frage nach dem Warum für uns nachgegangen.
Braucht Bayern einen Wassercent? Unbedingt, sagt Christina Becker, die Bürgermeisterin von Treuchtlingen in Mittelfranken.
Ja, ich denke schon, das ist auf jeden Fall was sehr, sehr sinnvoll ist. Ich bin auch dafür.
In Treuchtlingen sitzt einer der größten Mineralwasserabfüller Deutschlands, der Altmühltaler Konzern, eine Tochter der Aldi Nord-Gruppe. Aldi darf in Treuchtlingen kostbares Tiefengrundwasser fördern, zum Nulltarif. Denn in Bayern gibt es keine Wassernutzungsgebühr. Bürgermeisterin Becker, CSU, kann das nicht nachvollziehen.
Ich glaube, dass die Staatsregierung das auf jeden Fall wird durchsetzen müssen, zumal es ja bereits in der letzten Legislaturperiode eigentlich geplant war.
Aber Fischers Parteichef Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, hat die Einführung des Wassersens vorerst verschoben. Im Oktober ist Landtagswahl im Freistaat. Söder fürchtet sich vor Protesten der bayerischen Landwirte und der Industrie, glaubt Ludwig Hartmann, der grüne Spitzenkandidat.
Markus Söder drückt sich hier vor der Verantwortung. Er hat selbst mal einen Wassersend angekündigt. Er möchte ihn aber erst nach der Wahl einführen. Für uns ist klar, Markus Söder sollte es vor der Wahl tun, weil sonst wird daraus wieder eines seiner vielen gebrochenen Versprechen.
Für normale Verbraucher und Privathaushalte bedeutet der Wassersend nur eine winzige Abgabenerhöhung, versichert Thorsten Glauber, der bayerische Umweltminister von den Freien Wählern.
Sie können davon ausgehen, dass ein Bürger in Bayern im Durchschnitt zwischen 35 und 40 Kubikmeter im Jahr verbraucht. Also bei der vierköpfigen Familie 5 €, also 2 Cappuccino, je nachdem, ob Sie in Franken den Cappuccino kaufen oder in München. Dann ist es einer.
Teurer könnte es allerdings für Landwirte werden. Die verbrauchen große Mengen Grundwasser beim Obst- und Gemüseanbau und der Viehhaltung. Das Problem, sagt Ludwig Hartmann, bisher habe der Freistaat Bayern überhaupt keine Übersicht, wer wo wie viel Grundwasser abpumpe.
Das hat eine Anfrage der Grünen Landtagsfraktion gezeigt, dass die Staatsregierung nicht beantworten kann, wie viel Wasser täglich in Bayern entnommen wird. Und das ist natürlich die Voraussetzung, um ein Wasserentnahmegeld einzuführen. Aktuell geht es bei der Wasserentnahme in Bayern zu wie im Wilden Westen.
Zwar braucht man auch in Bayern eine Genehmigung des zuständigen Wasserwirtschaftsamtes, um Grundwasservorkommen anzuzapfen, aber kontrolliert wird das kaum. Friedrich Altmann vom Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg gibt zu.
Das ist tatsächlich seit vielen Jahren ein Problem, aber mit der Tendenz der Besserung, dass halt sehr viele Bescheidsinhaber zum Teil fahrlässig, zum Teil vorsätzlich ihren Meldepflichten nicht nachkommen. Und so das Landratsamt letztlich gezwungen ist, mehrfach nachzufragen, um die Informationen von den Betroffenen einzufordern.
Die bayerischen Wasserwirtschaftsämter sind allerdings dünn besetzt, nachdem der Freistaat jahrzehntelang Personal gesperrt hat. Außerdem hinkt Bayern bei der digitalen Archivierung der Daten aus den Wasserzählern hinterher. Bayerns Trinkwasserversorgungsstruktur ist extrem kleinteilig und fragmentiert, erklärt Umweltminister Glauber.
Weil wir anders als andere Bundesländer über 2300 Wasserversorger, also mehr wie Gemeinden in Bayern, und natürlich 3000 Gewinnungsstellen haben. Und deshalb ist die Investition in diese Infrastruktur wichtig. Und der Wasserzent ist im Prinzip ein stabilisierendes Instrument, um die Wasserversorgung stabil und den Wasserpreis auf einem fairen Niveau zu halten.
60 bis 70 Millionen Euro zusätzliche Einnahmen erhofft sich der bayerische Umweltminister vom Wassercent, aber eben erst nach der Wahl. Dabei fordert Glauber die Nutzungsgebühr schon seit Jahren. Kritik am zögerlichen Koalitionspartner CSU verkneift sich Glauber aber. Anders Ludwig Hartmann von den Grünen, der den Wassercent auch als Anreiz zum Wassersparen sieht. Denn es sei klar,
dass die Unternehmen, die jetzt viel Wasser entnehmen und keine Gebühren dafür bezahlen, also es kostenlos bekommen, endlich auch einen finanziellen Anreiz bekommen, sparsamer und effizienter mit Wasser umzugehen. Weil wenn Wasser etwas kostet, setzt man es auch sparsamer und effizienter ein. Und das ist dringend notwendig, erst recht in Zeiten, wo wir wissen, dass die Grundwasserpegel deutlich schneller sinken, als wir gedacht haben. Und wir auch in Bayern Regionen haben, wo jetzt schon Grundwasser richtig knapp wird.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Ein Arbeitsverhältnis geht zu Ende, wenn eine der beiden Seiten kündigt. Oder per Aufhebungsvertrag. Der kann für beide Seiten ein Vorteil sein, doch wer nicht aufpasst, ist schnell im Nachteil. Der Verbrauchertipp von Klaus Deuse.
Fachkräfte werden quer durch alle Branchen dringend gesucht. Unter diesem Aspekt kann sich für einen Arbeitnehmer, der wechselt zu einem neuen Arbeitgeber, der den Job auch zugesagt hat, finanziell durchaus lohnen. Oder aber Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer hätten das bisherige Arbeitsverhältnis ohnehin beenden wollen. In solchen Fällen kommt ein Aufhebungsvertrag in Frage, sagt die Bochumer Fachanwältin für Arbeitsrecht Dr. Katja Miem.
Für den Arbeitnehmer macht es dann Sinn, wenn Störungen zum Beispiel im Arbeitsverhältnis vorliegen und er sich sowieso lösen will und dann sozusagen mit dem Aufhebungsvertrag auch noch weitere Regelungen erreichen kann, die er vielleicht im Falle einer einseitigen Kündigung dann nicht erreichen könnte.
Streben Beschäftigte die Trennung an, dann kann in einem Aufhebungsvertrag etwa auf die übliche Kündigungsfrist verzichtet werden. Kündigen Arbeitnehmer nämlich selbst, wäre das ansonsten mit einer Sperre des Arbeitslosengeldes für 3 Monate verbunden. Nach § 623 des Bürgerlichen Gesetzbuches müssen Aufhebungsverträge schriftlich abgeschlossen werden. Geregelt wird daran alles, was auch im Arbeitsvertrag geregelt war, von Ansprüchen aus einer Betriebsrente bis hin zu Stillschweigen. Ganz wichtig bei der Gestaltung des Vertrages, betont Fachanwältin Katja Miem, sei für ArbeitnehmerInnen eine Vereinbarung über
ein gutes oder sehr gutes Zeugnis, vielleicht auch schon vorab ein Zwischenzeugnis und das dann auch am besten schon entwerfen und sich als Anlage des Vertrages beilegen, damit es da überhaupt keine Streitigkeiten hinterher mehr gibt.
Auch Arbeitgeber können ihre MitarbeiterInnen einen Aufhebungsvertrag anbieten. In dem Fall rät die Bochumer Fachanwältin für Arbeitsrecht.
Ja, man muss dann natürlich auch kritisch hinterfragen, warum wird er angeboten? Also wahrscheinlich durch die Blume, man würde sonst versuchen, irgendwie auch zu kündigen. Das steckt ja dann meistens schon dahinter.
Das heißt, wenn Arbeitgeber Beschäftigte loswerden wollen, die Gründe für eine Kündigung aber nicht zwingend sind.
Dann hat er natürlich ein hohes Rechtsrisiko, dass der Arbeitnehmer Kündigungsschutzklage einlegt und dann auch gewinnt. Und das ist dann sozusagen der Worst Case für den Arbeitgeber.
Mit einem Aufhebungsvertrag, den betroffene Beschäftigte akzeptieren, gehen Arbeitgeber auf Nummer sicher. Zwar gibt es im deutschen Recht keinen gesetzlichen Anspruch auf eine Abfindung, doch in der Praxis kann bei Aufhebungsverträgen auch Geld im Rahmen einer Regelabfindung fließen.
Und die beträgt ein halbes Bruttomonatsgehalt pro Beschäftigungsjahr. Also wenn man 10 Jahre beschäftigt war, wären es dann 5 Monatsgehälter.
Allerdings handelt es sich bei einer Abfindung um eine Verhandlungssache. Insofern hängt die Höhe der Abfindung immer vom Einzelfall ab, sagt Anwältin Katja Miem.
Die Chancen für eine gute Abfindung sind halt gut. wenn der Arbeitgeber ein größeres Interesse an der Auflösung hat als der Arbeitnehmer.
Die ausgehandelte Abfindungssumme ist übrigens in voller Höhe zu versteuern. Unabhängig davon sollten bestimmte Arbeitnehmergruppen sich sehr gut überlegen, ob sie einen angebotenen Aufhebungsvertrag unterschreiben. Dazu gehören Schwangere, schwerbehinderte Menschen sowie Mütter und Väter, die in Elternzeit gehen wollen. Denn sie stehen per Gesetz unter einem Sonderkündigungsschutz, der durch einen Aufhebungsvertrag ausgehebelt würde.
Mit dem Verbrauchertipp von Klaus Deuse geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring war am Mikrofon und ich sage danke fürs Zuhören. 160 Jahre SPD, das ist gleich ein Thema in den Informationen am Mittag mit Moritz Küpper am Mikrofon.